In dieser Podcast-Folge geht es um das Thema Totgeburt. Eine junge Frau erzählt, wie sie ihr Baby verloren hat, wie es ihr danach ergangen ist und warum sie einen Verein für Sternenmamas und eine Mutterschutzinitiative ins Leben gerufen hat. Denn wiegt eine Frühgeburt unter 500 Gramm, haben Frauen in Österreich kein Recht auf Mutterschutz.
Ich habe auch so viel Wut in mir gehabt, einfach auf diese ganze Situation, dass die Gesellschaft das Thema nicht versteht oder damit nicht umgehen kann. Ja? Dass ich keinen Anspruch habe, obwohl ich mich erholen müsste. Ja? Also wirklich diese Zeit gebraucht habe. Weil ich meine, Mutterschutz bedeutet ja auch nicht nur, dass man sozusagen ein Kind zu versorgen hat, sondern dass man sich als Frau nach einer Geburt erholen kann. Ja?
An dieser Stelle sprechen wir eine Triggerwarnung aus. Hören Sie sich diese Folge nur an, wenn Sie sich psychisch stabil fühlen.
Relevante Themen aus der Welt der Wissenschaft beleuchten. Fach- und Lebensexpertise einholen. Verstehe, der Wissenschaftstalk aus dem Austria Center Vienna.
Hallo, schön, dass Sie da sind. Mein Name ist Marie Lang. Ich bin Journalistin, Moderatorin und Host dieses Podcasts, in dem nicht nur die renommiertesten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des Landes vorkommen, sondern auch Menschen, die von den Themen, über die wir sprechen, eben persönlich betroffen sind. Heute sprechen wir über das Tabuthema Fehlgeburt. Ein Thema, das im Grunde ja schon recht verbreitet ist. Jede dritte Frau verliert ihr Baby während der Schwangerschaft. Ein Thema aber, über das eher selten gesprochen wird. Bei mir zu Gast ist Monika Romaniewicz, die vergangenes Jahr in der 20. Schwangerschaftswoche eine Fehlgeburt hatte und danach den Verein Rechte für Sternchenmamas ins Leben gerufen hat, unter anderem, weil sie damit für mehr Rechte für Frauen kämpfen will, die eine Frühgeburt erlitten hatten. Dazu später etwas mehr. Zuerst aber mal herzlich willkommen.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Du bist 39 Jahre alt, Richterin am Verwaltungsgericht Wien und eben Sternenkindmama. So bezeichnet man Frauen, die eine Frühgeburt bzw. eine Totgeburt hinter sich haben. Möchtest du vielleicht kurz erzählen, wie das bei dir war? Also wann und warum hast du dein Baby verloren?
Ja genau, wir waren voriges Jahr im Sommer, im August auf Urlaub in Kroatien und mir ist dann unerwarteterweise und ohne Vorwarnung die Blase vorzeitig geplatzt. Haben dann die Rettung gerufen. Die Rettung ist gekommen, hat ein bisschen geschaut, hat festgestellt, ich habe keine Blutungen und hat gesagt, naja, wenn wir wollen, können wir ins Krankenhaus fahren, also alleine. Aber nachdem jetzt ganz sozusagen kein Notfall vorliegt aus ihrer Sicht, würden sie uns nicht hinbringen. Daraufhin, also wir waren mit dem Wohnmobil unterwegs, haben dann in der Nacht alles zusammengepackt, also was noch möglich war, und sind dann eben die 1,5 Stunden nach Sada gefahren. Dort wurde ich eher unsacht behandelt. Dann ist eine Ärztin gekommen und hat mir einfach mitgeteilt, naja, das Herz des Kindes schlägt noch, aber es ist tatsächlich die Blase gesprungen und ich muss einen Abort machen. Ich wurde dann eben in Wien im Krankenhaus aufgenommen. Die Behandlung war eine andere, also man hat versucht, mir zumindest hier ein bisschen zu helfen, ja, aber die Diagnose war halt die gleiche. Also man hat mir erklärt, bei einem vorzeitigen Blasensprung gibt es keine andere Möglichkeit als Antibiotika und die Einleitung der Geburt. Und ich bin dann noch eine Woche im Krankenhaus gelegen und habe eigentlich jeden Tag sozusagen beim Ultraschall gesehen, also, und die Information bekommen, das Herz schlägt zwar noch, aber wir empfehlen die Einleitung aufgrund der Infektionsgefahr und Lebensgefahr eigentlich. Ja. Das zog sich dann 3 Wochen, also ich habe gesagt, ich kann nicht, ja, ich kann mein eigenes Kind nicht umbringen, also das geht nicht, vielleicht schließt sich die Blase ja noch, also man hofft ja wirklich als Mama auf jedes Wunder, ja, dass das Kind einfach das überlebt. Die Blase hat sich leider nicht geschlossen. Wir haben dann eben noch ein Fetal-MRT im AKH dann machen lassen, weil ich einfach das schwarz auf weiß haben wollte, ob das Baby sozusagen, mein Sohn heißt Alex, ob Alex sozusagen das vielleicht doch irgendwie noch überleben wird oder nicht. Und wir haben dann einfach die Diagnose bekommen, aufgrund des mangelnden Fruchtwassers kann sich die Lunge nicht entwickeln. Und ja, dann blieb uns sozusagen nichts anderes übrig, als auch nach 3 Wochen ständiger Antibiotikagabe die Geburt einzuleiten.
Mhm. Vielleicht nur kurz als Info, du hast jetzt das fetale MRT angesprochen, das heißt, das ist eine Untersuchung, also ein MRT am Baby im Mutterleib direkt, und dazu gibt es auch eine ganze Folge mit der Radiologin Dr. Breyer, die genau darüber spricht, was man da alles machen kann, beziehungsweise wie wichtig dann oft in den Situationen, in genau solchen, die du beschreibst, ein MRT dann noch sein kann, um zu wissen, okay, wie groß sind denn die Überlebenschancen tatsächlich. Bei dir ist ganz viel, wie ich höre, dazugekommen. Du warst auf der einen Seite im Ausland, das macht es schon mal schwierig, in so einer Situation irgendwie gut handeln zu können. Dann zum anderen, wir wissen ja sehr oft, so bis zur 12. Schwangerschaftswoche heißt es, ein Abbruch ist immer wieder möglich. Da rechnen viele damit, weil die Ärztinnen und Ärzte das ja oft auch so weitergeben. Nach der 12. Schwangerschaftswoche ist dann wahrscheinlich bei vielen, also bei mir war es auch so, ich habe 2 Kinder, ist dann so ein, okay, man hat das Gröbste überstanden, jetzt kann man sich darauf einstellen, man kriegt wirklich ein Kind. Und das war bei dir ja dann auch so. Und dann kommt aber plötzlich diese Situation von, okay, vielleicht wird das jetzt doch nichts. Wann war für dich der Moment, wo du gesagt hast, okay, ich realisiere das jetzt, dass ich ein Kind zur Welt bringe, das dann nicht leben wird?
Puh, eigentlich gar nicht. Also eigentlich war das wie hinter einem Nebel, ja, die ganze Situation. Also ich habe dann, wie gesagt, ich habe mir eigentlich diese 3 Wochen erkämpft, die für mich sehr wichtig waren, um mich einfach noch von meinem Baby zu verabschieden, um einfach zu schauen, was ich machen kann, ja. Die Sache ist halt die, es wurde mir halt auch nicht wirklich mitgeteilt, ja, im Krankenhaus, also wie ich mich verabschieden könnte zum Beispiel. Ja, also ich habe dann Gott sei Dank einen Podcast gefunden im Internet, der von einer Hebamme aus Deutschland, die das einfach beschrieben hat, auch was passiert, wie es passiert. Im Krankenhaus ist es halt, glaube ich, meistens irgendwie so aufgrund des ganzen Stresses. Ich meine, das verstehe ich ja schon, ja, aber trotzdem wird einem halt nicht die notwendige Zeit gegeben, beziehungsweise man hat auch als Frau, glaube ich, ein bisschen weniger so das Gefühl, dass man selbstbestimmt agieren kann. Ja. Mir war das aber sehr wichtig, deswegen habe ich einfach diese 3 Wochen noch irgendwie so gekämpft und ich habe zwar gehofft, aber auf der anderen Seite habe ich irgendwie auch schon das Begräbnis, also wir haben uns dann für die Einäscherung entschieden, auch vorbereitet, also das war eine sehr ambivalente Zeit eigentlich, ja. Auch noch mit dem Baby gesprochen, also sich irgendwie verabschiedet und eben diese Rituale, also eben wie eine Einschlagdecke, beziehungsweise gibt es sowas im Krankenhaus, kriege ich das, wie lange kann das Baby bei mir bleiben, wie mache ich das mit der, also mit wem muss ich sprechen, irgendwie habe ich funktioniert, ja, und halt das Problem war halt, dass auch ständig auch das Fruchtwasser rausgekommen ist in dieser Zeit, ja, das heißt, es war irgendwie eine zusätzliche Belastung. Und ich glaube, wirklich erst realisiert habe ich es dann, also eigentlich nach der Geburt, ja, wo ich dann zu Hause war. Und dann bin ich einfach draufgekommen, okay, da ist nichts mehr drinnen in mir. Und dann hat natürlich eine totale Paniksituation angefangen zu Hause. Ich war aber alleine, weil ich hatte ja weder Anspruch auf Hebammen-Nachbetreuung, noch habe ich nicht wirklich gewusst, wo ich mich hinwenden soll. Also ich habe keine Informationen bekommen, gar nichts. Und was auch, worüber man auch nicht gern spricht, ja, aber es ist halt einfach so, man geht als Frau alleine ohne Kind nach Hause, man muss es tot gebären. Und natürlich hat man dann Gedanken wie, ich will nicht mehr leben, ich will zurück zu meinem Kind. Und das spricht irgendwie keiner an, ja, aber ich habe mit so vielen Betroffenen gesprochen und wurde dann auch einfach bestätigt, das hat jede Mama, die ihr Kind verloren hat.
Was hättest du dir denn im Krankenhaus gewünscht? Also was hat dort gefehlt, wo du sagst, das hätte dir geholfen?
Ich meine, jetzt im Nachhinein, aufgrund dieses Projekts, ja, das ich ins Leben gerufen habe, habe ich mich ein bisschen mehr informiert. Also was mir gefehlt hat, war einfach auch eine Liste zum Beispiel, wo gibt es Spezialisten? Nicht, weil auch nicht jeder Psychologe, auch nicht jede Hebamme kann tatsächlich mit dem Thema umgehen. Ja. Ich meine, ich war eh halbwegs aktiv unterwegs, weil ich mir selber diese Hilfe dann geholt habe im Nachhinein vom Verein Nabinadi. Ja. Also dann ist eine Hebamme zu mir nach Hause gekommen, die über Spenden finanziert war. Ja. Also mit der habe ich dann eben auch mein Projekt dann ins Leben gerufen, aber die hat mir irrsinnig geholfen, schon allein mit dem Satz, wo sie damals gesagt hat, lass die Gedanken und die Gefühle einfach zu. Und wenn es natürlich dann länger andauert, dann müssen wir uns was überlegen, aber lass das mal zu. Das hat mir so viel geholfen. Also ich habe wirklich dann nach 3 Tagen waren diese Gedanken weg.
Also auch so dieses Trauern dürfen um einen Verlust, den vielleicht die Außenwelt gar nicht so als Verlust wahrnimmt, weil ja, genau. Okay, das Baby war ja eh noch nicht ausgereift, es war nicht überlebensfähig.
Also was, glaube ich, viele nicht wissen ist, also wir haben auch irrsinnig viele Fotos gemacht zum Beispiel. Ja, darauf hat mich aber auch keiner im Krankenhaus hingewiesen. Ja. Das habe ich mir selber alles erarbeitet, dass man irrsinnig viele Fotos machen soll. Ja. Es gibt auch zum Beispiel die Möglichkeit der Sternenkindfotografie. Es gibt irrsinnig viele freiwillige Fotografen. Darauf wurde ich auch nicht hingewiesen. Ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt an Corona gelegen ist, aber ich glaube, dass es teilweise auch krankenhausabhängig ist. Ja. Also inwieweit auch das Personal selber mit dem Thema vertraut ist, ja, oder wie oft es dort passiert. Also wie gesagt, irgendwie so ein bisschen auch ein Leitfaden. Und ich weiß auch, das Fachpersonal hat es sicher nicht böse gemeint, ja, aber es sind auch zum Teil auch so Sätze gekommen wie, na, du bist ja noch jung, also ich bin noch relativ jung, aber du kannst ja noch Kinder kriegen, bei dir ist es auf natürlichem Weg passiert. Das sind die schlechtesten Sätze, das will man in dem Moment gar nicht hören, ja, weil man verliert sein Kind und das ist irgendwie das Wichtigste, man denkt noch gar nicht an das nächste Baby, ja. Und eine Situation, die man wirklich, glaube ich, in den Krankenhäusern bedenken sollte, aber auch bei den Ärzten, ja, bei den Gynäkologen selber ist, ich habe damals schon gewusst, dass die Lunge eben nicht ausgereift ist und das Baby, also mein Sohn, nicht überleben wird. Und bevor ich einfach diese Tablette genommen habe, habe ich dann eine Stunde in der Ambulanz warten müssen zwischen anderen Schwangeren. Ich habe keine Luft bekommen dort. Ja. Ich kann auch dort in dieser Ambulanz nicht mehr hingehen. Ja. Man könnte sich zum Beispiel auch so Leitsysteme überlegen, dass man gerade Frauen, die in so einer Situation stecken, einfach sagt, gehen Sie raus, wir rufen Sie an, wenn Sie dran sind. Oder vielleicht Räumlichkeiten schaffen. Ich weiß nicht, was möglich ist. Ja. Aber hier einfach auch ein bisschen den Fokus drauf legen. Das wäre einfach ganz wichtig.
Man hört jetzt sehr schön raus, dass es dir eben so wichtig war, dich mit der Thematik auseinanderzusetzen und das eben nicht unter den Teppich zu kehren und zu sagen, okay, Schwamm drüber, jetzt mache ich einfach ganz normal weiter. Du hast das aber probiert, glaube ich, oder? Du bist ja gleich 2 Wochen nach der Geburt wieder arbeiten gegangen, weil, so wie du erzählt hast, du ja auch keinen Rechtsanspruch hattest auf eine Auszeit beziehungsweise auch nicht auf eine Nachbetreuung. Und so ist ja auch dein Verein entstanden.
Genau. Du erzählen? Es ist eine ganz normale Geburt, ja, also mit Sturmwehen und man bräuchte eigentlich ein Wochenbett, ja, also wie auch irgendwie im dritten Trimester, nur wie gesagt, ich habe keinen Anspruch drauf gehabt, weil mein Kind unter 500 Gramm war und ich wollte eben nicht in Akten untergehen, bin deswegen nach 2 Wochen zurückgegangen und ich bin einfach auch drauf gekommen, wie gesagt, ich will jetzt niemanden einen Vorwurf machen, aber dass man einfach bei mir in der Arbeit mit dem Thema nicht umgehen konnte. Ja, also man hat irgendwie auch nicht verstanden, vielleicht auch deswegen, weil man das Kind nie gesehen hat oder nicht sieht, aber ich habe es halt gesehen und es war da und habe dann sozusagen versucht, die Situation zu erklären und zu sagen, ich muss aber wieder in den Krankenstand, weil es geht einfach nicht, dass nach so einer kurzen Zeit geht das einfach noch nicht, ja. Das hat irgendwie dann nicht so ganz funktioniert und ich habe auch so viel Wut in mir gehabt, einfach auf diese ganze Situation, dass irgendwie die Gesellschaft das Thema nicht versteht oder damit nicht umgehen kann, ja, dass ich keinen Anspruch habe, obwohl ich mich erholen müsste, ja, also wirklich diese Zeit gebraucht habe, weil ich meine, Mutterschutz bedeutet ja auch nicht nur, dass man sozusagen ein Kind zu versorgen hat, sondern dass man sich als Frau nach einer Geburt erholen kann, ja, und obwohl es, wie gesagt, der gleiche Schmerz war, ja, und die gleichen körperlichen Folgen habe ich auf nichts Anspruch gehabt. Und eben aus dieser Wut heraus habe ich dann eben mit der Hebamme, also mit der Miriam Jackel, dann beschlossen, es muss sich hier was ändern und wir haben eben unser Projekt ins Leben gerufen. Ja.
Und vielleicht noch ganz kurz, worum geht's euch bei dem Projekt?
Mir war es dann auch wichtig zu sagen, dass ich sozusagen auch andere Vereine hier mitnehme oder andere Experten aus diesem Bereich. Und da gibt es Gott sei Dank mittlerweile immer mehr österreichweit. Und wir haben alle zusammen, also mir als Juristin war es auch wichtig, dass hier die Fachexpertise mitgenommen wird, ja, dass ich einfach erfrage, was ist aus Hebammensicht zum Beispiel wichtig, was ist aus der Sicht einer Trauerbegleiterin wichtig, aus der Sicht einer Psychologin oder psychosozialen Beratung oder wie auch immer. Ja. Und daraus ist eigentlich ein 7-Punkte-Forderungskatalog entstanden. Ja. Da geht es eben unter anderem um Mutterschutz für das zweite Trimester, also unter 500 Gramm, weil Frauen im zweiten Trimester entbinden ja auch über 500 Gramm, aber grundsätzlich mal unter 500 Gramm Geburtsgewicht des Kindes ohne Lebenszeichen, ja, dass da auch Mutterschutz sozusagen zugesprochen wird mindestens von den 8 Wochen. Wir haben uns auch damit auseinandergesetzt, es war uns wichtig, ein bisschen zwischen ersten Trimester und zweiten Trimester zu unterscheiden, ja. Im zweiten Trimester sagen die Studien zumindest, aber auch die persönlichen Erfahrungen eigentlich das Gleiche, hier braucht der Körper auf jeden Fall Erholung, ja, und es gibt auch eine Studie, die besagt, je öfter man das Kind im Ultraschall sieht, umso mehr Bindung hat man dann. Im ersten Trimester ist es unterschiedlich. Es gibt Frauen, für die sozusagen ab dem ersten Schwangerschaftstest, die bereits schon Gefühle entwickelt haben. Bei anderen Frauen ist das eher nicht so, ja. Das ist halt wirklich hier sehr unterschiedlich und wir haben versucht, das eben auch darauf Rücksicht zu nehmen. Deswegen haben wir eben gesagt, fürs erste Trimester, also beziehungsweise bis zur 14. Woche haben wir es ausgeweitet, einen freiwilligen Mutterschutz, ja, von 4 Wochen und ab der 14. Woche, weil ab der 14. Woche muss man im Krankenhaus entbinden, also hier gibt's auch keine andere Möglichkeit mehr, dass man hier eben Anspruch von, aber verpflichtend von 8 Wochen hat, damit die Frauen sich auch erholen können. dann ist es uns auch ganz wichtig, dass es, oder wäre uns wichtig, also ich habe das selber auch zu Hause gemerkt, Männer trauern genauso. Ja? Und es gibt auch eine Studie, da wird die Trauer sozusagen gemessen, es gibt eine Trauerskala und da befinden sich die Frauen bei 89 und die Männer bei 83. Also eigentlich liegen die beiden Geschlechter gar nicht so weit auseinander. Und hier wäre es einfach auch wichtig, den Männern Zeit zu lassen oder zumindest, dass sie auch zu Hause bleiben können, ja, bei den Kindern. In Deutschland haben die das zum Beispiel im Regierungsabkommen drinnen mittlerweile. Ja, also die diskutieren dieses Thema auch gerade, also eben Mutterschutz. Und dort haben sie zumindest implementiert ab der 20. Woche, aber es wäre einfach von Anfang an, zumindest diese Möglichkeit zu schaffen für Partnerinnen. Ich sage jetzt Väter, aber es könnte natürlich auch eine Partnerin sein oder wie auch immer. Was uns auch ganz wichtig ist, das ist vielleicht auch also ein juristisches Thema, aber auch eigentlich auch ein gesellschaftliches Thema, der Begriff der Fehlgeburt. Fehlgeburt bedeutet tatsächlich, es ist ein Fehler passiert. Ja, weil wenn ich mir auch die juristischen Begriffe anschaue, Lebendgeburt bedeutet, ein Kind ist lebend auf die Welt gekommen, Frühgeburt, ein Kind ist zu früh geboren, Totgeburt, ein Kind ist totgeboren, also das ist dann über 500 Gramm. Und Fehlgeburt, Fehler. Ja? Und dieser Begriff, ja, führt dazu, dass also man hat dann eigentlich meistens auch Schuldgefühle, man vertraut dem eigenen Körper nicht mehr. Ja? Und dieser Begriff verstärkt das noch einmal. Fehlgeburt, Fehler. Ja? Und tatsächlich ist es so, dass ein Kind kann niemals ein Fehler sein. Ja?
Was wäre ein geeigneterer Begriff?
Also wir haben es das wirklich durch den Kopf gehen lassen und wir hätten da zwei Varianten. Das eine wäre die kleine Geburt, wobei nicht deswegen, weil die Geburt einfach klein ist und weil das Kind klein ist. Ja? Da kommt es aber eher zu Missverständnissen. Also das, aber es wäre eine Alternative, weil das manchmal auch mittlerweile verwendet wird. Was uns aber eigentlich viel besser gefällt, ist Schwangerschaftsverlust, ja, weil das ein sehr neutraler Begriff ist. Und Schwangerschaftsverlust kommt ja aus dem Englischen von Pregnancy Loss. Und Pregnancy Loss ist ein anerkannter Begriff mittlerweile im anglosprachigen Raum. Ja. Und es wäre schön, wenn man diesen Begriff hier vielleicht dann irgendwann mal eben tatsächlich statt Fehlgeburt verwenden würde. Was uns auch wichtig ist, es geht tatsächlich auch um die Bestattung. Ja. Also wenn mein Kind über 500 Gramm war und totgeboren wurde, dann steht mir ein Bestattungskostenbeitrag zu. Wenn mein Kind unter 500 Gramm war, wie bei mir, ja, steht mir gar nichts zu, was ich auch absolut nicht verstehe, weil bestatten muss ich das Kind ja trotzdem lassen. Ja. Ich meine, ich habe zwar vielleicht die Möglichkeit einer Sammelbestattung, ja, also die gibt's, die ist kostenlos, die wird dann meistens von den Trägern übernommen, aber das obliegt ja noch immer mir als Elternteil, ja, wie ich mein Kind bestatten will. Ja. Und die Kosten, also ich habe ja auch, glaube ich, um die 1.500 Euro bezahlt und ich muss ganz ehrlich sagen, da war kein Sarg dabei. Ja. Der Alex war in einem Körbchen drinnen. Ja. Also die Preise sind einfach ein Wahnsinn. Ja. Also, und ein Punkt noch ist dieser Punkt mit dem Mutterschutz. Ja. Tatsache ist, das ist einfach total willkürlich in Österreich geregelt, wenn man sich das genauer anschaut. Ja. Weil eben unter 500 Gramm und keine Lebenszeichen beim Kind, ja, habe ich Anspruch auf gar nichts. Wenn mein Kind aber unter 500 Gramm gehabt hat und es zumindest kurz nach der Geburt Lebenszeichen gehabt hat, das ist auch ein pulsierender Nabelschnur, ja, das ist ein kurzer Schnappatmung, dann stehen mir 16 Wochen zu. Über 500 Gramm, dann eben ohne, also Totgeburt ohne Lebenszeichen, auch wieder 16 Wochen. Wenn ich dann aber sozusagen diese Freistellung, ja, also vor der Geburt konsumiert habe, ja, diese 8 Wochen, dann reduziert sich's darum schon wieder. Und zum Beispiel, wenn ich dann wirklich sage, okay, ich habe eine Totgeburt am Termin, habe ich nun wieder Anspruch auf 8 Wochen. Man nimmt das Geburtsgewicht des Kindes, aber nicht tatsächlich das, was das Mutterschutzgesetz eigentlich regeln sollte. Also es sagt ja schon allein Mutterschutz, ja, Zweck ist, die Mutter zu schützen und man sollte tatsächlich die Gegebenheiten bei der Mutter sich anschauen und nicht beim Geburtsgewicht ansetzen, weil das gibt überhaupt nicht, also wirklich absolut nicht die körperlichen Vorgänge während einer Geburt bei einer Frau wieder.
Also man sieht schon, wenn du jetzt erzählst, was so eure Anliegen sind mit dem Verein Rechte für Sternchenmamas, dass da ganz viele Punkte gibt, die in diesem Bereich zur Diskussion stehen und auch, wie komplex das Thema eigentlich ist, das auf den ersten Blick ja ganz einfach aussieht. Also ja, eine Frau verliert ihr Baby während der Schwangerschaft und man kann sich vorstellen, dass das nicht einfach ist, aber dass das so komplex ist, so viele unterschiedliche Details dann auch mit sich bringt, ja, sehr spannend, das auch so zu hören. Ein Punkt, den ich auch noch sehr interessant finde, ist, das hast du jetzt auch schon mehrfach betont, eben dein totgeborenes Baby hat einen Namen, ihr habt es beerdigt. Warum ist das so wichtig?
Es ist für den Trauerprozess irrsinnig wichtig. Ja? Also ganz früher, ich weiß jetzt nicht mehr genau wann, ja, aber jetzt, ich schätze mal jetzt noch vor 20 Jahren wahrscheinlich, also gar nicht so lang her, hat man zum Beispiel die Mutter gar nicht verabschieden lassen oder den Vater, ja. Das ist aber so wichtig, weil man hat das sozusagen, man weiß, dass das Kind existiert hat, ja. Also man hat dieses Gefühl einfach, ja. Und man hat ja so wenig vom Baby, ja. Also man versucht alles Mögliche einfach irgendwie in der Hand zu halten. Also zum Beispiel, ich habe die Einschlagdecke, die dann bei mir geblieben ist, da sind ja so kleine Bluttröpfelchen drinnen. Ich werde diese Decke wahrscheinlich nie in meinem Leben waschen, ja. Weil das bedeutet, mein Kind hat existiert. Es hat ja sonst niemand mein Kind gesehen, außer die Ärztin, die Hebamme und mein Partner, ja, oder wie auch immer, oder ich, ja. Und auch, wie gesagt, für den Trauerprozess, ja, dass man sich an etwas anhalten kann.
Wie hat denn eigentlich dein Umfeld reagiert? Weil du hast schon ein bisschen erzählt, dass du dann zurück in die Arbeit gekommen bist. Ich meine, jeder wusste, dass du schwanger bist und eine werdende Mutter und du bist dann wieder da und jeder weiß, okay, das Baby hat nicht überlebt. Wie hat das Umfeld reagiert und was hat da geholfen und was hat so gar nicht geholfen als Betroffene?
Ja, also ich habe das sehr, sehr schnell öffentlich gemacht, weil ich gesagt habe, nein, wir reden jetzt darüber. Ja, also ich gehe jetzt damit offen um. Da gibt es nichts zu verstecken. Wie gesagt, mein Sohn hat existiert, es ist halt passiert. Ich, keine Ahnung. Ja. Und das eine, was mich dann ein bisschen eben so, also unter anderem positiv schockiert hat, wie viele Leute auf mich zugekommen sind und gesagt haben, hey, uns ist das auch passiert, das habe ich vorher nicht gewusst. Ja. Ich habe dann wirklich nur mehr irgendwie sozusagen tote Babys um mich herum gesehen, weil einfach es so viele Leute trifft, ja, aber wie gesagt, keiner redet darüber, ja. Ich will jetzt gar nicht positiv sagen, aber dann merkt man einfach, man ist nicht alleine, ja. Man geht dann auch in einer Gesprächsgruppe zum Beispiel, also das hat mir zum Beispiel auch geholfen. Man kommt sich irgendwie so ein bisschen wie ein Alien vor, weil es ist ja nur mir passiert. Ich bin ja schuld, ich kann das nicht, ich bin nicht unfähig als Frau, mein Kind auszutragen, mein Kind zu beschützen. Dann geht man eben in diese Gruppe und sieht, okay, da sitzen Leute wie ich dort, aber denen ist es eben auch genauso passiert. Was aber natürlich gar nicht geholfen hat, ist, wenn ich zum Beispiel ignoriert wurde. Ja? Und auch dieses, melde dich, wenn du was brauchst. Also ganz ehrlich, das macht man nicht. Ja? Weil man ist einfach in so einer Phase drin, eben diese Akutphase. Ja? Man weint so viel. Ja? Die Trauerwellen kommen, ja? Die kommen auch unkontrolliert. Ja? Das kann man sich irgendwie gar nicht vorstellen. Und da wäre es einfach also toll, wenn einfach mal das Umfeld einfach aktiv selber auf einen zukommen würde. Ja? Das hilft irrsinnig, ja. Und nicht so wie, ich gehe jetzt aus dem Weg und ja, wir hören uns dann irgendwann. Also das ist, zumindest aus meiner Erfahrung, ja, der schlechteste Weg.
Mhm. Danke für deine Offenheit. Ich glaube, dass das ganz vielen anderen Frauen, die von einer ähnlichen Situation betroffen waren oder betroffen sind, hilft, einfach zu hören, so wie du auch gesagt hast, sie sind nicht allein. Und ja, auch danke für dein Engagement in Sachen Rechte für Sternchenmamas. Ich glaube, auch da ist das ist ganz notwendig und hilft einfach für die Zukunft.
Ja, ich bedanke mich auch ganz herzlich für die Einladung, das nette Interview. Und ja, und ich hoffe, dass es einfach sehr viele Menschen erreicht und sich sozusagen auch die Denkweise in unserer Gesellschaft zu diesem Thema bald ändert.
Mehr Informationen zum Verein Rechte für Sternenmamas und Anlaufstellen für Betroffene gibt's in den Shownotes zu dieser Folge. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, dann freuen wir uns, wenn Sie ihn abonnieren, liken und mit 5 Sternen bewerten. Auch in der nächsten Folge sprechen wir über ein Thema, das uns zwar alle betrifft, aber doch eher wenig Platz in unserer Gesellschaft findet. Der Tod und das Sterben. Ich freue mich, wenn Sie auch dann wieder dabei sind. Bis bald.
Das war Verstehe, der Wissenschaftstalk aus dem Austria Center Vienna.